Das dunkle Haus am Ende der Straße von Bernhard Montour, gelesen von Bernhard Montour. In dem kleinen Ort vor den Toren von Köln, in dem ich geboren wurde, galt ein strenges, ungeschriebenes Gesetz, das besagte, sei so wie deine Nachbarn und gehe sonntags in die Kirche, in die katholische Kirche natürlich. Alles Fremde wurde mit Argwohn, ja mit Angst und am Ende mit Hass gesehen. Man wählte CDU und fuhr Opel Kadett oder VW Käfer und reiste damit im Sommer nach Italien. Die Mütter trugen Dauerwellen und waren zum überwiegenden Teil Hausfrauen, die in geblümten oder gemusterten Kittelschürzen lebten. Sie riefen ihre Männer Schatzi und die Männer nannten ihre Frauen Mutti. Im Radio schwärmte Udo Jürgens vom griechischen Wein und Gitte äußerte den Wunsch nach einem Cowboy als Ehemann. Das Wirtschaftswunder hatte den meisten Arbeit und ein auskömmliches Leben beschert. Deutschland war zweimal Weltmeister geworden. Wir sind wieder wer, schrieb die Bild-Zeitung. Aus dieser Zeit stammte ein Kindheitserlebnis, an das ich mich trotz der vielen Jahre so genau erinnern kann, als wäre es erst gestern geschehen. Soweit ich zurückdenken konnte, war das dunkle Haus am Ende der Straße der Ort, in dem aller Schrecken und Ängste eines Kindes wohnten. Meine Eltern nutzten diese von ihnen erfundene Vorstellung, um Verboten oder Forderungen mit der Drohung zu verstärken: Wenn du nicht dieses oder jenes tust oder lässt, kommst du ins dunkle Haus am Ende der Straße. Das taten nicht nur meine Eltern, sondern alle Eltern auf der Straße, in der wir damals lebten, und wir Kinder waren uns sicher, dort lebte der schwarze Teufel oder zumindest jemand, der ihm sehr nahe stand. Zu St. Martin wagte es niemand von uns, an der Tür vom dunklen Haus zu klingeln und unseren gewöhnlichen Reim zu singen. Der Helie zinte Mertes, dat worne jode Mann, der jöfte Kinder Kerzje und storchse selber an. Butz, butz, fide butz, dat warne jode Mann. Für uns Jungs galt das heimliche Einfüllen von Leim ins Türschloss vom dunklen Haus als absolut größte Mutprobe. Und nur die Wagemutigsten von uns hatten es gewagt. Ich gehörte nicht dazu. Es kam der Weihnachtsabend 1979. Unüblicherweise lag Schnee auf den Straßen und es war bitterkalt. Ich hatte das sehnlich gewünschte Fahrrad bekommen und war nicht gewillt, bis zum nächsten Morgen abzuwarten, um es auszuprobieren. Nach dem Weihnachtsessen schob ich das Fahrrad auf die verschneite, menschenleere Straße und schwang mich in den Sattel und radelte ein wenig unsicher los. Kurz bevor ich das dunkle Haus erreichte, bremste ich und versuchte, das Rad zu wenden. Auf dem gefrorenen Untergrund rutschte das Hinterrad jedoch weg und ich stürzte auf die Straße. Mein Kopf schlug hart auf die Bordsteinkante und ich verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, schaute ich in die schwarzen Augen einer großen, ausgestopften Krähe, die über mir auf einem Bücherregal stand und mich unbarmherzig anstarrte. Mein Kopf schmerzte schrecklich und mir war übel. Ich schloss die Augen wieder und versuchte, mich zu erinnern, was geschehen war. Dann spürte ich eine kühle Hand auf meiner Stirn, die leicht nach Zimt roch, und eine weibliche Stimme sagte leise: »Das wird schon wieder.« Diese Hand tat gut und ich hielt die Augen geschlossen, als ich fragte: »Wo bin ich?« »Du liegst auf meiner Couch im Wohnzimmer. Mein Name ist Katharina und wie heißt du?« wollte die Stimme mit der kühlen Hand wissen. »Jürgen Meier«, murmelte ich. Die Hand wurde durch ein nasses Tuch ersetzt. »Und wo wohnst du?« fragte die Stimme. »Bürgermeister Heinrichstraße 1«, sagte ich froh, dass es mir eingefallen war. »Ach, das ist ja am Ende der Straße«, rief die Frauenstimme erleichtert. Ich eröffnete mühsam die Augen und sah Katharina an. Sie war eine zierliche, blonde Frau mit großen, blauen Augen, die mich sorgenvoll anschauten. Das Licht, das von hinten durch ihre Haare schien, umgab ihren Kopf mit einem leuchtenden Kranz. Sie sah aus wie einer der Engel, die ich von der Kinderbibel her kannte. Am Ende der Straße, am Ende der Straße, wie bei einem Film, der viel zu schnell abgespielt wird, kamen die Bilder aus meiner Erinnerung und ich wusste schlagartig, was geschehen war. Ruckartig richtete ich mich auf. Der stechende Schmerz, der durch meinen Kopf zuckte, riet mir jedoch, mich wieder hinzulegen. Der Arzt hat gesagt, dass du eine Gehirnerschütterung hast und du ruhig liegen musst. Jamal, mein Mann wird dich nachher nach Hause bringen, erklärte Katharina. Wo ist mein Fahrrad? Fragte ich müde. Jamal hat es in die Garage getragen. Bis auf ein paar Kratzer hat es ein schönes Fahrrad nichts abbekommen, sagte Katharina sanft. Ich war wieder eingeschlafen und erwachte in den Armen von Jamal, der mich in eine Decke gehüllt über die Straße trug. Ich schaute in das dunkle Gesicht, das mich anlächelte. Mehr als eine Reihe schneeweißer Zähne und ein paar Augen konnte ich in dem pechschwarzen Gesicht nicht erkennen. Ich hatte den Eindruck, er würde eine schwarze Maske tragen. Wir erreichten unser Haus weit nach Mitternacht. Die Lichter in den Zimmern waren erloschen und die wenigen Straßenlaternen spendeten kein Licht. Um Strom zu sparen, wurden sie ab Mitternacht abgeschaltet. Nur die kleine Lampe am Weg zur Haustür, auf der eine kleine Mütze aus Schnee lag, hinterließ einen matten, gelben Lichtschein im Schnee. Jamal drückte mit dem Ellbogen auf den Klingelknopf. Nichts rührte sich. Er versuchte es noch einmal. Dann, nach dem dritten Klingeln, leuchtete in der Tür ein kleiner, heller Fleck, der sogleich wieder erlosch, als mein Vater durch den Türspion spähte. Er sah einen großen Neger, damals war dies die normale Bezeichnung für Afrikaner, der in ein deckengehülltes Bündel auf dem Arm trug und rief durch die geschlossene Tür, »Was willst du?« Neger wurden zu jener Zeit grundsätzlich mit »Du« angeredet. »Am heiligen Abend, um diese Zeit, bettel gefälligst am Tag!« Der Lichtpunkt erlosch für einige Sekunden, die mir wie eine Stunde vorkam. Jamal stand ganz still mit mir auf dem Arm vor der Tür. Dann klingelte er erneut. Sofort erwachte der Lichtpunkt wieder und warf einen kleinen Lichtfinger auf die schneebedeckten drei Stufen vor der Haustür. Mein Vater hatte hinter der Tür gelauert. Er rief, »Ich werde die Polizei rufen, wenn du nicht sofort verschwindest!« »Ich hab hier Kind von...« Weiter kam Jamal nicht. Nun hörbar erregter rief mein Vater, »Es ist mir egal, ob du Kinder hast. Wenn du sie nicht ernähren kannst, hättest du keine machen sollen. Und nun verschwinde endlich!« Ich flüsterte, »Papa, ich bin es, Jürgen.« Es fiel mir schwer zu sprechen. Jeder Ton verursachte mir höllische Kopfschmerzen. Bis heute mache ich mir Vorwürfe, dass ich es nicht versucht hatte, lauter zu sprechen. Der Lichtpunkt erlosch und Jamal Jaboa trug mich kopfschüttelnd und traurig zurück in das dunkle Haus am Ende der Straße. Er bettete mich wieder auf die Couch in dem dämmerigen Wohnzimmer und sagte leise, »Morgen, wenn hell, wir versuchen es wieder. Und nun ruh dich aus und schlaf.« Ich nickte, schaute ihn aber nicht an, denn ich schämte mich für meinen Vater. Heiser flüsterte ich, »Er hat mich nicht erkannt, sonst hätte er die Tür geöffnet, ganz sicher.« Jamal sah mich lange an und sagte dann, »Ja, sicher.« Am frühen Morgen ging es mir sehr viel schlechter. Die stechenden Kopfschmerzen hatten zugenommen, ich stöhnte vor Schmerzen und die schwarze Krähe schaute mich ihren leblosen Glasaugen besorgt an. Katharina und Jamal, die ganze Nacht bei mir gewacht hatten, fassten den Entschluss, mich ins Krankenhaus zu bringen. Eine halbe Stunde später lag ich im Dreifaltigkeitskrankenhaus in Köln-Braunsfeld, angeschlossen an einen Tropf. Ich hatte das Bewusstsein verloren. Meine Eltern vermissten mich erst, als ich nicht zum Frühstück auftauchte. Bei der Suche stellten sie fest, dass neben mir auch noch das neue Fahrrad verschwunden war. Zunächst glaubten sie, dass ich zu einem Freund in der Nachbarschaft gefahren war und dort, wie schon oft, übernachtet hätte. Mein Vater rief sofort dort an und bekam die Auskunft, dass ich dort nicht gewesen sei. Und nach rief er alle ihm bekannten Freunde von mir an, doch überall erhielt er die eiche Auskunft, »Nein, nein, wir haben Jürgen nicht gesehen.« Am Ende dieser Telefonaktion stand der zitternde Gedanke im Raum: Es ist etwas passiert. Ein Anruf bei der Polizei brachte ebenfalls keine Erklärung. Man hatte dort keinen Unfall, bei dem ein Kind zu Schaden gekommen ist, registriert. Einerseits waren meine Eltern erleichtert, andererseits wuchs die Ratlosigkeit in ihren Köpfen und die Angst in ihren Herzen. Die Türklingel riss meine Eltern aus der ängstlichen Überlegung. Voller Hoffnung eilten beide zur Tür. Jamal Jaboa stand im wieder einsetzenden Schneefall. Mein Vater schlug wortlos die Tür krachend zu. Jamal nahm einen Zettel aus der Tasche und schrieb: Ich weiß, wo Kind ist. Ich mich melde. Er schob die Notiz unter die Tür hindurch und eilte davon. Erst am späten Abend bemerkten meine Eltern die Nachricht. Dann, bei der Polizei, gab mein Vater zu Protokoll, dass es sich um einen Neger gehandelt hatte, und er vermutete, dass es der gleiche Mann war, der in der heiligen Nacht zu betteln versucht hatte. Er fügte hinzu, dass es sich vielleicht um den Neger im dunklen Haus am Ende der Straße handeln könnte. Aber wäre natürlich nicht sicher. Da ich nun schon fast 2 Tage verschwunden war und diese Botschaft von einer unbekannten Person vorlag, ließen die Beamten von einer Führung ausgehen. Sie fuhren mit 2 Einsatzwagen unter Sirenengeheul und zuckendem Blaulicht zum dunklen Haus. Mittlerweile waren Katharina und Jamal unterwegs zum Frankfurter Flughafen, von dem aus Jamal zu seinen Eltern nach Sambia fliegen wollte. So öffnete niemand der Polizei die Tür. Die Beamten gingen von Gefahr im Verzug aus und brachen die Tür auf. In der Garage fanden sie mein Fahrrad und meine Jacke, an dessen Kragen Blutflecken waren, im Wohnzimmer. Ab diesem Zeitpunkt wurden Katharina und Jamal europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Am 2. Feiertag fand man im Krankenhaus meine Einlieferungsakte. Sie hatte sich unter einen Stapel von Papieren geschoben. Eine Schwester erinnerte sich an die Suchanfrage der Polizei. Dann ging alles sehr schnell. Meine Eltern wurden benachrichtigt und standen in weniger einer halben Stunde an meinem Krankenbett. Ich war noch immer bewusstlos und konnte zur Klärung der Situation nicht beitragen. Jamal hatte bei meiner Einlieferung seinen Namen und Adresse hinterlassen, sodass die Polizei nun wusste, dass er mich eingeliefert hatte. Sie glaubten, dass Jamal durch meine Kopfverletzung, die er mir eventuell beigebracht hatte, in Panik geraten war und ging weiterhin von Kindesentführung aus. Als Katharina ahnungslos nach Hause kam, wurde sie sofort verhaftet und der Mittäterschaft beschuldigt. Auf dem Präsidium schilderte sie die Ereignisse in jener Nacht. Die Polizei war geneigt, ihr zu glauben, wollte aber die Befragung von Jamal abwarten und hielt den Haftbefehl weiterhin aufrecht. Meine Eltern wechselten sich bei der Wache an meinem Krankenbett ab. Als ich erwachte, sah ich meinen Vater in einem Stuhl neben meinem Bett sitzen. Sein Kopf war auf die Brust gesunken und er schnarchte laut. Vielleicht war ich dadurch zu mir gekommen. Ich krächzte: »Hallo, Papa, wo sind Jamal und Katharina?« Er öffnete die Augen und sagte: »Gott sei Dank, du bist aufgewacht. Wie geht's dir?« »Mir ist schwindelig und ich habe ganz schrecklichen Durst.« Mein Vater benachrichtigte die Stationsschwester, die mir ein großes Glas Wasser brachte. Nachdem ich das Glas hastig leer getrunken hatte, wiederholte ich meine Frage nach Jamal und Katharina. Ratlos fragte mein Vater, wer das denn sei, und ich erzählte ihm, was geschehen war. Als ich geendet hatte, saß er stumm auf dem Stuhl an meinem Bett und schaute zu Boden. Nach einer Weile hob er den Kopf und sah mich an und sagte: »Jürgen, die Hauptsache ist, du bist wieder gesund. Ich werde diesem Jamal 50 Euro geben und dann vergessen wir das alles.« Zu der Geldübergabe kam es nicht. Man entdeckte Jamal auf dem Frankfurter Flughafen in einem Bistro, in dem er einen Kaffee trank. 3 Polizeibeamte umringten ihn und wollten ihn verhaften. Jamal hatte sehr schlechte Erfahrungen mit der Polizei in Deutschland und noch viel, viel schlechtere in seinem Heimatland Sambia gemacht. Er fühlte sich unschuldig und so wehrte er sich. Er war ein großer, kräftiger Mann. Die Polizisten schlugen und traten auf ihn ein, so lange, bis er bewusstlos am Boden lag, und selbst dann fanden ihre Polizeistiefel seinen Kopf. Jamal Jeboa starb auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen. Es gab eine kurze Notiz im Lokalteil. Ein Farbiger, der verdächtigt wurde, Beteiligter einer Kindesentführung zu sein, starb bei einem Polizeieinsatz auf dem Flughafen. Der Vorfall wird polizeiintern geprüft. Ende der Nachricht. Ich erfuhr erst viele Jahre später davon. Kurz nach Jamals Tod zogen wir in die Nähe von Aachen. Das Leben wucherte über die damaligen Ereignisse, aber immer am Heiligabend bahnte sich unausrottbar die Erinnerung ihren Weg und machte das Weihnachtsfest in unserer Familie zu einem Albtraum. An diesem Tag trank mein Vater noch mehr als früher, und meine Mutter schaute mit einer weinerlichen Mischung aus Schuld und Anklage auf ihn. Die ersten Jahre fragte ich noch, ob meine Eltern etwas über den Verbleib von Katharina und Jamal wüssten. Mehr als ein Nein, und jetzt lass endlich die alten Sachen, war nicht aus ihnen herauszubekommen. Dann am Heiligabend nach dem Tod meines Vaters saßen meine Mutter und ich, der mittlerweile 20 Jahre alt war und aus Pflichtbewusstsein zu Weihnachten nach Hause gekommen war, uns gegenüber. Ohne dass ich etwas gefragt hatte, erzählte sie mir über den Tod von Jamal und wie mein Vater ihr verboten hatte, mir etwas davon zu sagen. Sie hatte versucht, mit Katharina in Kontakt zu kommen, aber mein Vater bemerkte es und hatte furchtbar getobt. Am Ende war sie froh gewesen, als wir nach Würselen gezogen sind. Ihre Stimme überschlug sich bei der Schilderung und war begleitet mit einem nicht endenden Strom lang aufgestauter Tränen. Ich überwand meine Wut und nahm meine Mutter in die Arme. Heute ist Heiligabend und ich sitze alleine vor einem Glas Rotwein. Weihnachten findet seit dem Tod meiner Mutter für mich nicht mehr statt. Aber man kann diesem Fest irgendwie nicht wirklich entfliehen. Und so habe ich mich entschlossen, die Geschehnisse von damals aufzuschreiben, in der Hoffnung, dass, wenn ich sie niederschreibe, ich sie endlich vergessen kann. Frohe Weihnachten, euch allen da draußen.